wunderbar Englisch-Deutsch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Und ich möchte gerade den Predigttext jetzt lesen aus 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt doch bitte mit mir auf. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15, da steht: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Was treibt dich an im Leben? Was ist so dein Hauptmotiv? Paulus schreibt in 2. Korinther 5, dass er das Anliegen hat, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Und er nennt da in seinem Leben und für sein Dienen mehrere Motive. Zum Beispiel schreibt er, ein Motiv ist der Richterstuhl von Christus. Da müssen wir alle mal vor diesem Richterstuhl stehen und dann gibt es den Lohn. Das ist das eine Motiv. Zweites Motiv, das Paulus nennt, ist die Ehrfurcht vor Gott. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. So hat Luther übersetzt. Und das dritte Motiv, euer Gewissen. Wir wollen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Es gibt ganz verschiedene Motive. Und dann nennt Paulus das Hauptmotiv. Der Haupttreiber in seinem Leben ist die Liebe von Christus. Die Liebe Christi, also die Liebe von Christus zu uns. Ich meine auch die Liebe von uns zu Jesus Christus. Diese Liebe von Jesus Christus, die da der Haupttreiber ist im Leben von Paulus, ist die Liebe, die ihren Höhepunkt hatte, als Jesus am Kreuz hing. Wegen uns und für uns. Und da am Kreuz hing und schrie, es ist vollbracht. Denn wir Menschen, wir haben ein Problem. Oder vielleicht kennt ihr den Kniescheibenreflex. Also es gibt ja so, wenn man so beim Arzt ist, gibt es ja so den Kniescheibenreflex. Ich muss alle 5 Jahre zum Arzt, damit ich den DE1-Ausweis behalte. Und dann bin ich also so beim Arzt und dann, zack, oder, Kniescheibenreflex. Es gibt in der Bibel auch so einen biblischen Kniescheibenreflex. Ein Automatismus, immer wenn Menschen in der Gegenwart Gottes sind, passiert genau immer das Gleiche. Und sie fürchteten sich. Und sie fürchteten sich. Adam, als Gott in den Garten kam, Mose beim Dornbusch, Petrus, Jakobus, Johannes auf dem Berg der Verklärung und sie fürchteten sich sehr. Irgendwie ist es so, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, merken wir, passt nicht so ganz. Es ist irgendwie so, wahrscheinlich wie wenn man schwimmen würde im weiten Ozean neben einem großen Blauwal. Wahrscheinlich das größte Tier des Universums. Und jetzt schwimmen wir da und wir denken, wow, Ehrfurcht. Und Gott ist so viel größer als ein Blauwal. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, merken wir, wow, irgendwie passe ich da nicht hin. Meine Motive, meine Gedanken, ganz zu schweigen von meinen Taten, irgendwie passe ich da nicht hin. Das ist das, was die Bibel uns mitteilt. Wir Menschen, wir passen, so wie wir heute sind, nicht in die Gegenwart Gottes. Was wir verdienen, ist die ewige Trennung zu Gott. Die Bibel nennt das auch Hölle. Ich sage, Hölle ist der Ort, wo es keine Liebe gibt, keinen Frieden, keine Freude, kein Licht, kein Leben. Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist. Und genau das ist unsere Zukunft, so schreibt die Bibel. Ohne Gott, getrennt von Gott. Und jetzt kommt die gute Botschaft, das Evangelium. Und das Evangelium lautet, wir haben eine andere Zukunft. weil Jesus Christus, Gott selbst, in Jesus bereit war, an unserer Stelle die Hölle zu erleben, die Trennung zu Gott. Und so heißt es in 2. Korinther 5, 21, wenn wir weiterlesen also, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was passiert da? Jesus, der absolut heilig, sündlos und gerecht ist, ist bereit, mit mir den Platz zu tauschen. Ich, der ich nicht heilig bin, nicht sündlos, nicht gerecht. Und so kommt es zu einem Tausch. Jesus, der ohne Sünde war, wird zur Sünde gemacht, damit ich die Gerechtigkeit bekomme von Jesus und vor Gott bestehen kann. Meine Frage an dich, hast du den Platz mit Jesus schon getauscht? Vielleicht fragst du dich, wie mache ich das? Eine Möglichkeit, vielleicht die beste, wenn ich meine Sünden Jesus bekenne. Sag, Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, ich folge dir nach. Wir nennen das auch Bekehrung. Und jetzt lesen wir in unserem Bibeltext, was passiert denn bei der Bekehrung? Jesus stirbt für alle, damit wir leben. Aber jetzt heißt es hier, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das ist Bekehrung. Ich lebe nicht mehr für meine Ziele, für meine Wünsche, für meine Ideen, für meine Pläne, sondern ich lebe jetzt für seine Pläne und Ideen. Zu seiner Ehre, zu seiner Freude. Klar, wir kennen die ganze Bibel und wir wissen auch, wer zur Ehre Gottes lebt, zu seiner Freude, hat letztlich selbst die größte Freude dabei. Aber es geht darum, dass zuerst in meinem Leben Gott steht. Ich habe mal vor langer Zeit Matthäus 6, 33 auswendig gelernt, nach der damaligen unrevidierten Hoffnung für alle. Da hieß es, habt nur Gott und seine Sache an erster Stelle, so wird er euch geben, was ihr nötig habt. Heute heißt es dort, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Aber das ist mir tief ins Herz gegangen. Hab nur Gott und seine Sache an erster Stelle. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, ist Gott an erster Stelle in deinem Leben? Ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe für mich gemerkt, es gibt ganz eine einfache Möglichkeit herauszufinden, was an erster Stelle ist im Leben. Jemand sagte mir nämlich mal, zeig mir deine Agenda und ich sag dir, was dir wichtig ist. Und jemand anderes sagte mir später, und zeig mir deinen Bankauszug und ich sag dir, was dir wichtig ist. Und ich glaube, das sind vielleicht so die zwei hilfreichsten Möglichkeiten herauszufinden, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Wie wir unsere Termine setzen und wie wir das Geld ausgeben. Also wenn du ganz ehrlich bist vor dir selbst, zeigen dir Agenda und Bankauszug, dass du für Jesus lebst. Und es geht nicht darum, dass wir nichts für uns verwenden dürfen, keine Zeit für uns und die Familie. Auf keinen Fall geht es darum, sondern es geht darum, dass Gott an erster Stelle steht. Dass er die Prioritäten setzt in unserem Leben. Wenn wir 2. Korinther 5 studieren, dann sehen wir nämlich, es passiert bei diesem Platztausch wie ein Doppeltes. Einerseits steht jetzt Jesus vor Gott für mich. Und wenn Gott mich anschaut, dann steht wie Jesus stellvertretend für mich hin und Gott sagt, wow, Matthias ist ja perfekt, heilig, tadellos, sündlos. Weil Jesus deckt alles ab und ich bin da ganz klein dahinten so. Das ist die eine Seite des Platztausches. Ich darf gerecht vor Gott sein. Aber es gibt noch eine zweite Seite. Jesus steht für uns vor Gott, aber wir stehen für Jesus vor den Menschen. Wir stehen anstelle von Jesus in dieser Welt. 2. Korinther 5, 18 bis 20 steht davon. Und dann Vers 20 so, wir sind Botschafter an Christi Stadt oder hier in dieser Übersetzung, wir sind seine Gesandten. Gesandte. Wir sehen hier den großen Auftrag, den Gott für uns hat. Es ist seine Mission. Es ist sein Auftrag. Jesus sagte seinen Jüngern kurz bevor er ging, und wir wissen ja, letzte Aufträge sind wichtige Aufträge. Gell, vergiss ich dir ja nicht, seit Mami hat einen Schüler. Gell, das Letzte. Letzte Aufträge sind so wichtig, Jesus sagt als Letztes, geht in die ganze Welt. Macht zu Jüngern alle Völker. Gott selbst ist der Sendende. Gott selbst hat eine Mission. Es ist seine Mission. Gott Vater hat seinen Sohn gesandt und der Sohn ließ sich senden. Und der Heilige Geist macht es zugänglich. Es ist die Mission Gottes, in der wir stehen. Die Missio Dei. Gottes Mission, in der wir beteiligt sein dürfen und sollen. Wir sprechen hier also von Mission. Da ist so die Frage, ja, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Mission sprechen? Mission kommt von lateinisch Missio, Sendung, Auftrag. Und wenn ihr mal eure Bibel durchforstet, werdet ihr wahrscheinlich nirgends das Wort Mission finden. Außer ihr habt eine neue evangelistische Übersetzung, da gibt es eine Stelle. Oder eine Hoffnung für alle, da gibt es das Wort Missionsauftrag an einer Stelle. Aber wörtlich gesehen gibt es nirgends das Wort Mission. Aber das, was wir mit Mission meinen, ist natürlich zutiefst biblisch. Also was meinen wir mit Mission? Mir gefällt die Definition von dem Missiologen, von dem ich wahrscheinlich am meisten gelernt habe, weil ich sein Buch gelesen habe im Studium. Und der hat so geschrieben dort, Mission ist das heilsgeschichtliche, weltumspannende, rettende Handeln Gottes durch die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt in Evangelisation, Lehre und Diakonie. Sie beginnt am Ort, wo ich lebe und zieht immer größere Kreise, bis alle Volksgruppen mit dem Evangelium erreicht sind und Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das gefällt mir. Es ist Gottes Mission. Er ist der Handelnde und er handelt durch seine Gemeinde. Ganzheitlich. Evangelisation, Lehre, Diakonie. Und das geht darum, dass dort, wo ich bin, dort beginnt es, zieht immer größere Kreise, bis alle Volksgruppen, mit dem Evangelium erreicht sind und der Auftrag ist dann zu Ende, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist die große Mission, in der wir beteiligt sind, in die Gott uns stellt. Jetzt bei uns in der FEG Aarau sprechen wir manchmal von Mission und manchmal von Evangelisation. Wir unterscheiden das bei uns, aber nicht aus biblischen Gründen, denn biblisch gesehen ist diese Unterscheidung nicht haltbar. Aber es ist einfach einfacher für uns, wenn wir da von zwei verschiedene Begriffe verwenden. Und zwar machen wir es bei uns so, das ist reine Konvention bei uns. Wir sprechen von Evangelisation, wenn grundsätzlich die lokale Gemeindeleitung, also unsere Ältesten, wie vor Gott die letzte Verantwortung tragen für das, was wir tun als Gemeinde. Und wir sprechen von Mission, wenn die letzte Verantwortung vor Gott wie bei einer anderen Organisation ist oder bei einer lokalen Gemeindeleitung vor Ort. So unterscheiden wir das bei uns, das finden wir hilfreich. Und wenn wir heute Missionsmitarbeiter aussenden, dann meinen wir damit nicht die allgemeine Sendung, die wir alle haben, sondern wir meinen ganz bewusst Menschen aus unserer Gemeinde, die wir loslassen, die wir senden, die wir unterstützen, hinter denen wir stehen, die immer noch unsere Gemeindemitglieder sind, aber hinter denen wir stehen und die neue Verantwortlichkeiten auch haben. Wir lassen los. Es ist eine Partnerschaft und das Schöne an der Partnerschaft ist, alles, was Sarah und Andrew erleben, was Gott durch sie tut, haben wir Anteil daran. Das ist eine Partnerschaft. Wir unterstützen sie und haben Anteil an ihrem Dienst. Nun aber meine Frage für diese Predigt jetzt ist noch, wie sieht nun mein Beitrag aus in der grundsätzlichen Mission Gottes, in der ich stehe? Grundsätzlich will Gott von uns allen, dass wir wie drei Dinge tun. Dass wir gehen, geben und beten. Kann man sich gut merken. Gehen, geben, Gebet. Unser Beitrag von jedem von uns ist, dass wir gehen. Und es beginnt, wie wir es in der Definition wunderbar gelesen haben, in meinem nächsten Umfeld. Ich sage, es beginnt in deiner Familie. Vielleicht hast du gestern deine Kinder in die Jungschar oder in Sio gebracht. Das ist in der Mission Gottes stehen. Vielleicht sind deine Eltern nicht mit Jesus Christus unterwegs. Du überlegst dir, wie kann ich ihnen das Evangelium mitgeben? Vielleicht kommen sie nicht in einen Gottesdienst, aber sie wollen sehr gerne mal ihre Enkel auf der Bühne sehen. Kann man sie an den Kriwo-Abschlussgottesdienst vielleicht einladen oder so? Das ist Missionsauftrag. Dann geht es weiter in die Nachbarschaft. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, manche Nachbarn lassen sich nicht so gerne in eine Gemeinde einladen. Aber wir haben festgestellt, dass sie doch sehr gerne Einladungen zu uns nach Hause annehmen. Und vielleicht ist das genau der erste Schritt, dass du sagst, komm doch mal zu uns zum Kaffee, zu einem Nachtessen. Und dann beten wir dafür, dass diese Mitmenschen von uns Reich Gottes erleben. Und dann geht es weiter und wir überschreiten immer wie weitere Grenzen. Ich blende euch da so. Blende ich euch die E-Skala ein. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen groß, aber mir gefällt so dieses Schema, dass wir sehen, es geht darum, Grenzen zu überwinden. Und wir haben bei uns jetzt in der FEGARO gesagt, Missionsmitarbeiter, offiziell ausgesendet von uns, kann jemand werden, der ins E2 oder E3-Feld geht. Also der kulturelle Grenzen überwindet. Und es geht nicht darum, dass man dazu das Land verlässt, das kann man auch in der Schweiz tun. Wenn man zum Beispiel unter Tibeter arbeitet. Und wir sehen jetzt bei Sarah und Andrew, sie gehen ins E3. Das ist eine sehr, sehr andere Kultur. Grenzen überwinden. Wir alle sind persönlich aufgefordert, immer wieder Grenzen zu überschreiten, denn das ist das Wesen des Evangeliums. Es überwindet Grenzen. Des Geschlechts, der Schicht, des Alters, der Kultur. Grenzen überschreiten. So, ich möchte euch gerne challengen hier in dieser Predigt. Und beim Punkt Gehen möchte ich vor allem zwei Altersgruppen ein bisschen challengen heute Morgen. Wenn du dich jung fühlst, überleg doch mal, was möchte Gott mit dir tun? Ist vielleicht ein Einsatz dran, Kurzzeiteinsatz? Du Gott die Möglichkeit gibst, ganz persönlich zu dir zu sprechen. Ich kann mich gut erinnern. Vor ein paar Jahren stand der Wegleiter hier vorne und er hat uns damals im Gottesdienst gesagt, bei der Aussendung von Melanie, die meisten Schweizer brauchen keine Berufung, sondern einen Tritt in den Hintern. Er hat es gesagt. Aber es ging mir nach und ich glaube, so ist es auch bei mir oft. Dann möchte ich eine andere Altersgruppe challengen, wenn du so vor dem dritten Drittel stehst in deinem Leben. Vielleicht ist dran, noch einmal ein Risiko zu wagen, im dritten Drittel, und dich senden zu lassen. Gehen. Dann das Zweite, was Gott von uns will, ist, dass wir geben. Ist sowieso nur alles geliehen, was wir haben. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da verliert alles an Wert, was wir jetzt besitzen. Und Randy Alcorn hat ja gesagt, wir können dann nichts mitnehmen, wir können es nur jetzt schon vorausschicken. Aufs himmlische Konto einzahlen, indem wir es geben. Wir als Gemeinde wollen 100% von dem, was uns anvertraut ist, in den Missionsauftrag investieren. Aber 10% davon mindestens geben wir ganz weg. Wir unterstützen damit Missionsmitarbeiter und Organisationen. Darum an dieser Stelle, Vielen herzlichen Dank für deine Großzügigkeit, dass wir als Gemeinde großzügig sein können. Aber danke auch für deinen Beitrag, wo du direkt Missionsmitarbeiter finanziell unterstützt. Jetzt meine Challenge. Vielleicht bist du derjenige, der Sarah und Andrew finanziell unterstützen möchte, sollte. Frag doch Gott, ob vielleicht ein fixer Betrag dran ist. Und das dritte, Gebet. Ganz konkret beten für Missionsmitarbeiter, für Länder, aber auch für Erntemitarbeiter. Jesus sagt, die Ernte ist groß, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Meine Challenge, bete mit für Sarah und Andrew, für Melanie und Wangchuk, für Miriam, für Raffi, für Petra. Bete mit. Jesus, wir stehen in diesem großen Auftrag, weil du selbst bereit warst, diesen Auftrag auszuführen. Deine Mission, unwiederholbar, einmalig, bringt uns ewiges Leben. Aber jetzt sendest du uns in die Welt hinaus. Und wir freuen uns, dass wir mitbeteiligt sein dürfen an der heutigen Aussendung, aber du sendest auch uns aus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir, dass du uns ganz konkret zeigst, was willst du von mir? Wo soll ich gehen? Wie soll ich geben? Und wie soll ich beten? Amen.